Zweite Vorlesung. Der Mensch wesentlich ein geistiges Wesen. Die verschiedenen Grade seines Lebens. Warum er sein Dasein in dieser Welt beginnt. Bei der Erörterung der wichtigen Fragen, die ich für unsere Betrachtung an einigen Abenden ausersehen habe, mag es einer Enttäuschung vorbeugen und zu richtigen Schlussfolgerungen verhelfen, wenn wir im Auge behalten, dass die Lehren, welche uns die neue Kirche über diese Dinge gibt, sich, wenn auch ebenso bündig, doch nicht auf dieselbe Weise beweisen lassen wie natürliche Dinge. Wir können die geistige Welt und den geistigen Leib den natürlichen Sinnen nicht zeigen. Wir können eine geistige Form nicht sehen oder fühlen. Die Sinne nehmen nur Kenntnis von denjenigen Dingen, für welche sie besonders geeignet sind. Es ist ebenso unlogisch und widersinnig, einen natürlichen Beweis für das Dasein einer geistigen Wahrheit zu fordern, als es wäre, wenn jemand verlangte, man müsse das Dasein des Lichtes seinem Gehör und Tastsinne beweisen, wenn er daran glauben solle. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass unser Geist endlich ist und dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen können, die ein endliches Wesen nie wissen kann. Wir können kein Ding erkennen, wie es an sich und in seinem innersten Wesen ist. Der weiseste Mensch ist ebenso unfähig wie das Kind zu sagen, warum gewisse Ursachen gewisse Wirkungen haben. Kein Naturkundiger zum Beispiel kann sagen, warum die in das Auge fließenden Ätherwellen die Empfindung des Lichtes verursachen. Er wird lang und breit von den Häuten und Linsen des Auges sprechen, wie vollkommen sie angeordnet sind, um ein Bild des natürlichen Gegenstandes auf dessen Netzhaut zu übertragen. Aber man frage ihn, warum diese Ursachen eben diese Wirkung erzeugen und keine andere, und er kann nicht ein Wort erwidern. Es ist weder notwendig noch nützlich für uns, das Wesen der Dinge und die Gründe zu kennen, weshalb gewisse Ursachen gewisse Wirkungen erzeugen. Wenn wir nur das Vorhandensein dieser Ursachen kennen, so sind wir genügend imstande, deren Verbindung mit ihren Wirkungen zu erforschen. Ich hoffe auch, dass ich in niemand den Eindruck erwecken werde, als ob ich irgendeinen Punkt durch einen logischen Kunstgriff zu beweisen suchte, bloß zu dem Zweck, um eine Aufstellung glänzend zu behaupten. Eine erzwungene Überzeugung hat keinen Wert. Wir sind unsterblich. Ein endloses Leben erwartet uns. Sie und ich, meine Freunde, wir werden nach kurzer Frist hingehen an den Ort, der für die meisten ein unbekanntes Dunkel ist. Können wir eine klare, vernünftige Kenntnis von dem, was uns erwartet, gewinnen? Ich glaube, ja, ich weiß, dass wir's können. Die Schriften der neuen Kirche enthalten Aufschlüsse über diesen Gegenstand, welche den, der sie versteht, befriedigen müssen und welche sonst nirgends zu finden sind. Ich möchte Ihnen nur über diese Aufschlüsse berichten und Ihnen einige Gründe und Beleuchtungen von ihrer Wahrheit geben, die Ihnen Ihre Annahme erleichtern. Ich will von den Menschen als einem geistigen Wesen ferner von den verschiedenen Graden seines Lebens sprechen und einige Gründe dafür anführen, weshalb er sein Dasein in dieser Welt beginnt. Römisch 1. Unsere Lehren erklären und die ganze Stärke ihrer Beweisführung und Logik zeigt uns, dass der Mensch seinem Wesen nach ein Geist ist. Machen wir uns die volle Kraft und Bedeutung dieses Satzes klar. Er sagt uns nicht bloß, dass der Mensch einen Geist habe, sondern dass er ein Geist ist, dass jede wirklich menschliche Eigenschaft, die er besitzt, eine geistige ist. Oder, um den Satz umzudrehen, ein Geist ist ein Mensch, ein menschliches Wesen. Und es gibt keine Menschen, keine menschlichen Wesen, die nicht Geister wären. Sie sind Geister und alles, was sie von der Pflanze und dem Tier unterscheidet, ist geistig. Die Substanzen, aus denen sie geschaffen sind, sind geistig, und die menschliche Form, welche sie angenommen haben, ist eine geistige Form. Pflanzen und Tiere streben nach der menschlichen Form, aber erreichen sie nicht, weil sie kein geistiges Wesen in menschlicher Form haben und also den Stoff nicht zu deren Ebenbild gestalten können. Erstens. Es herrscht die Meinung, der Mensch sei nur seinem materiellen Leib nach in der menschlichen Form und sein Geist sei eine Lebenskraft, die ihm Leben gebe, etwa wie der Dampf der Maschine Bewegung verleiht. Und es ist unter den Weltweisen jahrhundertelang darüber gestritten worden, in welchem besonderen Teil des Menschen seine Seele oder sein Geist wohne. Einige verlegten ihn in den Kopf, etliche in das Herz, andere wieder in andere Teile des Körpers. Wenn ein Mensch stirbt, so hört man oft die Redensart, sein Geist hat ihn verlassen, als ob ein Teil von ihm, ein formloses Wesen, entflohen wäre und ihn zurückgelassen hätte, was in sich schließen würde, dass der materielle Leib im Wesentlichen der Mensch selbst sei. Die Lehren der neuen Kirche dagegen gehen genau von dem entgegengesetzten Gesichtspunkt aus. Sie erklären, dass der Geist menschliche Gestalt hat, dass er in jedem Teile des Leibes wohnt, in der kleinsten mikroskopischen Zelle und Faser. Anstatt zu sagen oder zuzugeben oder anzudeuten, dass der Mensch ein stoffliches Wesen sei und einen Geist habe, sagen wir, der Mensch ist ein geistiges Wesen und hat einen materiellen Körper, und wenn er stirbt, so trennt er sich von seinem materiellen Leibe und lässt denselben zurück. Der Geist ist es, welcher dem Körper die Form verleiht, ihn nach seinem eigenen Bild und Ebenbild gestaltet und ihm fortwährend die Kraft gibt, die menschliche Form beizubehalten. Folglich zerfällt, wenn der Mensch seinen Leib verlässt, dessen Gefüge in Stücke. Die Bestandteile, welche ihn zusammensetzen, werden zerstreut und die ganze Form verschwindet. Aber der Mensch selbst wird davon nicht berührt. Er behält seine besondere Persönlichkeit bei. Seine menschliche Form wird durch die Zerstreuung des stofflichen Körpers nicht mehr beeinflusst als dieser durch das Ablegen seiner Kleider. Jetzt lasst uns sehen, welche Gründe wir finden können für diese geistige Persönlichkeit des Menschen. In meiner ersten Vorlesung zeigte ich, dass für das Dasein einer geistigen Welt und geistige Wesen eine geistige Substanz ebenso notwendig ist, wie Stoff notwendig ist für das Dasein einer materiellen Welt und eines stofflichen Körpers. Geben wir demnach zu, dass es geistige Substanzen gibt und dass diese in verschiedenen Formen bestehen können, wie ein luftförmiger, flüssiger, fester, so können wir auch leicht zugeben, dass ein vollständiger geistiger Körper aus diesen gebildet werden könne, der dieselben Werkzeuge, sowohl innere als äußere, wie der stoffliche Körper hat. Dieser geistige Körper könnte also einen Kopf, einen Rumpf und Glieder haben. Die geistigen Sinne könnten in derselben Weise wie die natürlichen gebildet und eingerichtet sein. Der Kopf könnte Augen, Ohren, Gehirn und alle Gesichtszüge haben, ein geistiges Herz könnte in der Brust schlagen und geistiges Blut durch geistige Adern treiben. Die Lungen könnten eine geistige Luft atmen und für das geistige Blut dasselbe verrichten, was von den materiellen Lungen für das leibliche Blut geschieht. In der Tat, es könnte ein vollständiger geistiger Körper mit jeder Einzelheit in der menschlichen Form bestehen, fähig, alle Tätigkeiten des Menschen bzw. eben wie der stoffliche Körper zu verrichten. Zweitens, nachdem wir auf den Grund unserer zugegebenen Vordersätze die Möglichkeit eines vollständig organisierten geistigen Menschen gezeigt haben, wollen wir dessen Wahrscheinlichkeit betrachten. Ein wenig Beachtung wird uns überzeugen, dass es in völligem Einklang mit allem steht, was wir vom Vorhergehen des Herrn bei Erreichung seiner Ziele wissen, dass der Mensch dieses geistige Gefüge habe. Wenn wir bis zum Anfang der Zeit zurückgehen, finden wir nach dem Zeugnisse der Erde selbst, wie es auf den steinernen Blättern ihrer eigenen Geschichte verzeichnet ist, dass sie damals eine glühende Masse unorganischer Elemente war. Nach dem allgemeinen Glauben war sie ein geschmolzener Feuerball, ohne Boden, ohne Gestein, ohne Unterschied von Formen in seiner feurigen Masse. Durch Abkühlung entstanden Gesteine und später Erdarten. Die Vollendung mineralischer Formen wurde durch die Kristallisation erreicht, welche ein roher Versuch, eine schwache Ankündigung von Organisation zu sein scheint. Die nächste Stufe ist Pflanze. Die feineren Elemente des Stoffes sind zu einer neuen und höheren Schöpfung organisiert. Eine wundervolle Reihe von Formen ist vereinigt, gegenseitig aufeinander wirkend und rückwirkend und zusammen zu einem bestimmten Zwecke arbeitend. Ein Keim entwickelt sich zu einer Wurzel für die Erde und einem Stängel für die Luft. Beide gehen ihren eigenen Weg, vermehren sich und saugen die für das Wachstum der ganzen Pflanze notwendigen Stoffe ein. Der schlanke Stängel wird ein Stamm, der sich in Ast, Zweig und Blatt ausbreitet, in Staubfäden und Pistill, in Blüte und Frucht. Das Ziel ist erreicht, der Kreislauf des Lebens vollendet. Es ist ein wundervolles Geheimnis. Seine Methode und Ordnung, die Schönheit und Mannigfaltigkeit seiner Formen übersteigen alles menschliche Begriffsvermögen. Aber die Pflanze ist sich ihrer eigenen Schönheit und Herrlichkeit nicht bewusst. Sie steht unbeweglich, festgebannt in der Erde. Sie kann nichts tun, als wachsen und Blätter tragen zum Abfallen und Blüten zum Verwelken und Früchte zum Untergang oder zu ihrer Wiedererzeugung. Welchen Plan ersinnt die unendliche Weisheit für den weiteren großen Schritt? Verlässt sie das alte Vorgehen, nach welchem sie die Pflanze schuf? Nein, sie schlägt den Weg der Erschaffung einer neuen Reihe feiner und noch zarterer organischer Formen ein. Sie entwurzelt die Pflanze aus der Erde und gibt ihr Empfindung vermittelst einer neuen Reihe organischer Formen der Nerven. Und nun mag man den Anfang machen mit dem niedrigsten Zoophyt und den ganzen Weg Schritt für Schritt durch alle Grade des tierischen Lebens aufwärts steigen, bis man zu dem Höchsten gelangt, und man wird finden, dass der Herr niemals von seinem ersten Vorgehen abweicht. Jeder Schritt besteht in einem feineren und künstlerischen Gefüge. Es gibt keine Ausnahme von diesem Gesetze. Der Mensch, einfach als ein stoffliches Wesen betrachtet, steht an der Spitze alles tierischen Lebens und übertrifft alle anderen Geschöpfe an Feinheit und Vollkommenheit seines Gefüges. Der Mensch ist das krönende Werk des Schöpfers. Wir können nicht zweifeln, dass es göttliche Absicht war, alle Dinge ihm dienstbar zu machen und ihn in die innigsten und mannigfachsten Beziehungen zu allen Formen des Stoffes und allen Stufen des beseelten Lebens zu bringen. Wie hat die unendliche Weisheit diesen Zweck ausgeführt? Wie hat sie dem Menschen solche Macht über die Erde gegeben, dass er jedes Element und jeden Gegenstand sich dienstbar machen kann? Durch sein Gefüge. Das Auge bringt seiner Pforte die Sonne, die Planeten und die entfernten Sternbilder nahe. Berg und Tal, Weltmeer und Strom, die eigentümlichsten Formen von Stein, Pflanze und Tier, die Größe und Schönheit der Landschaft, den Glanz der Farben, das ewige Spiel von Licht und Schatten enthüllt das Auge seinem Bewusstsein und macht sie zu Gegenständen seiner Gefühle und Gedanken. Nur wenige Kubikfuß Raum einnehmend und durch seine Natur an die Erde gebunden und durch persönliche Berührung auf wenige Naturgegenstände beschränkt, kann er doch mit einem Blicke des Auges das Himmelszelt und das ungeheure Amphitheater der Erde in sich aufnehmen. Aber das Auge enthüllt ihm nur eine einzige Klasse materieller Eigenschaften, die Formen, die Bewegungen, den Farbenwechsel von Erde und Himmel, und es wird von dem Stoffe nur in einer seiner verschiedenen Stufen, dem Äther, berührt. Ein anderer Grad, die Luft, ist von unzähligen Harmonien erfüllt, die ihr Blatt und Baum und Strom mitteilen, die ihr Berg und Meer und Sturm, Vogel und Wild zuführen. Die Laute zur Arbeit, die vieltönigen Stimmen der Wahrheit, der Freundschaft, der Liebe und die Begeisterung der großen Meister des Gesanges, wie können sie für menschliches Gedeihen und Glück nutzbar gemacht werden? Der Herr löste das Problem durch die Bildung eines anderen Organes, des Ohres, das den Wirkungen dieser natürlichen Sphäre angepasst wurde. Das Ohr sammelt alle diese Schwingungen und schüttelt den Reichtum von Harmonie, Gedanken und Empfindung in die Seele. Durch diese einfache, aber wunderbare Einrichtung wird das Ohr zum Mittler des Verkehrs zwischen Mensch und Mensch gemacht und jede Seele in innige Berührung mit vielen anderen gebracht. Es gibt aber noch andere Eigenschaften der Dinge, von denen weder das Auge noch das Ohr Kenntnis erlangen können. Der Wohlgeruch, der von vielen materiellen Gegenständen ausströmt, der Wohlgeschmack, welcher die Aufnahme der für unsere Erhaltung notwendigen Nahrung zum Genusse macht. Der Herr schuf Sinne, mittelst welcher wir alle Eigenschaften wahrzunehmen und zu genießen vermögen. Der Tastsinn enthüllt uns noch andere Eigenschaften der stofflichen Gegenstände, befähigt uns, sie zu handhaben und sie zu besonderen, für unseren Nutzen passenden Formen umzugestalten. So sehen wir, dass alle Kenntnis des Menschen von der materiellen Welt und alle Fähigkeit, die Gegenstände, aus denen sie zusammengesetzt ist, zu gebrauchen, ihm durch seinen Aufbau verliehen sind. Dies ist das Vorgehen der unendlichen Weisheit, und so viel wir wissen, gibt es keine Abweichungen davon. Wenn er nun einen weiteren Schritt tun, ein Wesen von höherer Ordnung und Pflanze und Tier schaffen, es mit Denkkraft und Vernunft begaben und ihm die Gnade verleihen will, die Ordnung, Schönheit, Harmonie und die Planmäßigkeit im Weltall zu erkennen und den Herrn und seinen Nächsten zu lieben. Wenn er beschließt, diesem Wesen alle die Eigenschaften mitzuteilen, welche kennzeichnend menschlich sind und den Menschen zur Vollendung und Krone der Schöpfung machen, ist es wahrscheinlich, dass er das Vorgehen, das er bis dahin gleichmäßig verfolgt hat, verlassen werde? Jeder Schritt in dem Fortschreiten vom chaotischen Stoffe zum Willen und zum Verstande, den Eigenschaften, welche den Menschen unmittelbar mit dem Herrn selbst verbinden, ist durch ein feineres und mannigfacheres Gefüge ausgeführt worden. Und jetzt sollte er dieses Vorgehen verlassen, ja sogar in sein entgegengesetztes verkehren und seine höchsten Zwecke mittelst eines dünnen, unsichtbaren Dunstes eines substanzlosen und formlosen Wesens erfüllen. Kann man sich etwas Unwahrscheinlicheres und Widersinnigeres denken? Es sollte für jeden Vernünftigen undenkbar erscheinen. Es kann nicht sein, wenn das Gesetz der Analogie irgendetwas gilt. Die ganze Schöpfung verkündet einstimmig, dass man der Herr ein Wesen schaffen wollte, das Denken und Lieben und geistige Fähigkeiten entwickeln sollte, er dies bewirken würde durch das Gefüge geistiger Substanzen. Drittens. Wir müssen uns jedoch vor dem entgegengesetzten Irrtum hüten, nämlich vor der Voraussetzung, dass die Vollendung des Menschen der Organisation und Form allein zu danken sei. Das Wesen der Substanz, aus welcher das Organ gebildet ist, ist ebenso wesentlich zu seiner Vollkommenheit wie die Form selbst. Und hier finden wir eine höchst kräftige Begründung für die Wahrheit, dass der Mensch wesentlich ein geistiges Wesen ist. Der Stoff kann nicht beobachten, nachdenken, sich erinnern, vergleichen, schließen, verstehen und lieben. Er hat keine Willenskraft. Man verfeinere, man organisiere ihn bis zum äußerst möglichen Maß. Er bleibt immer passiv und ist an sich selbst tot. Infolgedessen kann der menschliche Körper, obgleich sein Gefüge vollkommen bleibt, nicht eine seiner Funktionen verrichten, nachdem der Mensch ihn verlassen hat. Das Auge kann nicht sehen, das Ohr nicht hören, das Gehirn nicht denken. Der Stoff ist nur materieller Verrichtung fähig. Notwendig also muss eine andere Substanz der Träger geistiger und ausgesprochen menschlicher Eigenschaften sein, und diese Substanz muss geistig sein. Ist sie es nicht, so haben wir keinerlei Kenntnis von ihr. Wir werden deshalb zu dem unausweichlichen Schlusse geführt, dass alle die Eigenschaften, die den Menschen von der Pflanze und vom Tier unterscheiden und recht eigentlich menschlich sind, sein sind, Kraft seines geistigen Wesens oder mit anderen Worten, dass sie Tätigkeiten eines geistigen Gefüges sind. Viertens. Manche jedoch mögen einer, wenn auch anscheinend richtigen Beweisführung misstrauen, wenn sie gegen einen allgemein angenommenen Grundsatz gerichtet ist. Sie mögen einen Fehler oder eine Sophisterei dahinter suchen. Sie mögen sagen, es sieht einleuchtend aus, vielleicht mag es so sein, vielleicht auch nicht. Nehmen wir deshalb an, dass es nicht so sei, dass der Mensch nicht wesentlich ein geistiges Wesen, dass seine menschliche Form und sein menschlicher Aufbau auf den materiellen Leib beschränkt sei. Er solle kein geistiges Auge, Ohr, Gehirn, Gesicht, Kopf, Herz und Lunge, keine geistigen Hände, noch Füße, noch Glieder, noch Adern und Nerven haben. Ist er dann nicht wirklich und ausdrücklich niemand? Was denkt, fühlt, weiß, will, handelt in ihm? Nichts. Durch jene Denkweise, wenn sie diesen Namen verdient, vernichten sie ihn. Man mag sagen, es gebe ein Lebensprinzip oder eine abstrakte geistige Kraft, die nach der Auflösung des materiellen Körpers übrig bleibe. Aber eine abstrakte Kraft kann es nicht geben. Kraft ist das, vermittels dessen eine Form und Substanz wirkt. Ein Prinzip ist nichts als das Gesetz oder die Vorgehensart, nach welcher die Ursachen ihre Zwecke verwirklichen. Wir mögen noch so oft zugeben, dass die Seele besteht. Wenn wir ihr jede Form und Weise ihres Daseins abstreiten, so vermag unsere Bejahung mit dem Munde nichts gegen unsere tatsächliche Verneinung. Fünftens. Aber wir schließen weiter, dass der Mensch seine Identität und das Bewusstsein seines persönlichen Daseins nicht bewahren kann, wenn er keine geistige oder persönliche Form besitzt. Wenn der stoffliche Leib in Stickstoff, Phosphor, Kohlenstoff und die verschiedenen Gase, aus denen er zusammengesetzt ist, aufgelöst wird, so ist er kein menschlicher Leib mehr, und folglich ist es unmöglich, ihn wiederzuerkennen, denn alle Persönlichkeit ist verloren. Wir hoffen, wenn wir in die geistige Welt übergehen, unseren Freunden wieder zu begegnen und mit unseren Lieben wieder vereinigt zu werden. Aber wie sollen wir sie erkennen, wenn weder sie noch wir eine Form haben? Zwei Wesenheiten ohne Substanz oder Form, zwei Lebensprinzipien begegnen sich. Was für eine Begegnung! Wie können sie sich begegnen? Was ist da, um einander begegnen zu können? Wie können sie einander erkennen? Was könnte da wiedererkannt werden? Welche besonderen Merkmale wären da, sie zu unterscheiden und als Persönlichkeit erkennen zu lassen? Keine. Angenommen, eine Seele oder ein Lebensprinzip dauert fort als Hauch oder Dunst oder als formloses und substanzielles Gespenst, so wäre dies ebenso wenig wir selbst als die Asche auf dem Herde und die in der Luft zerstreuten Gase und Dünste der Baum sind mit seiner eigentümlichen Blätterkrone, seiner Blütenherrlichkeit und seinen reichen Früchten. Nehmen wir an, es blieben wirkliche Wesenheiten übrig, aber zerstreut und ungefügt, wie der Kohlenstoff von einem verbrannten Diamant oder Wein von gekelterten Trauben. Der Diamant könnte sich in dem Gase nicht wiedererkennen. Holzkohle und viele andere Substanzen könnten mit demselben Rechte dieselben Stoffe für sich fordern. Keine einzelne Traube einer besonderen Rebe könnte die Tröpfchen Saft, die ihre Zellen füllten, vom übrigen Inhalte des Fasses unterscheiden. Ebenso wenig würde ein menschliches Wesen sich wiederfinden in einer formlosen Atmosphäre oder Wolke von verschwommenen und sich vermischten Wesenheiten. Niemand könnte sagen, das bin ich. Wir könnten also nicht hoffen, unser Dasein fortzusetzen, wenn wir nicht unsere menschliche Form behalten. Selbst zugestanden, dass ein Rückstand von uns übrig bliebe, so wäre dieser nicht wir selbst. Wir wären aufgegangen in den unterscheidbaren Elementen, die Identität wäre verloren und wir wären nicht mehr. Sechstens. Die Macht dieser Wahrheit drängt sich dem Verstande so mächtig auf, dass selbst diejenigen, welche leugnen, dass der Mensch auch in seinem Geiste so gebaut sei, die Möglichkeit zugeben müssen und sich genötigt sehen, anzuerkennen, dass er bei der Auferstehung eine geistige Form haben und jemand sein werde. Wenn aber die materiellen Substanzen durch die Reinigung und Erhöhung ihrer Elemente in einen geistigen Körper verwandelt werden sollen, dann kann es auch geistige Substanzen und eine geistige Form geben und die Behauptung ihrer Unmöglichkeit aufgeben. Ist es nicht viel vernünftiger und mehr im Einklang mit allem, was wir von Gottes Verfahren wissen, das Vorhandensein von geistigen, vom Stoffe unterschiedenen Substanzen zugegeben, welche durch die göttliche Weisheit zu all den mannigfaltigen organischen Formen gestaltet werden können. 7. In meinem vorigen Vortrage führte ich einige Gründe für den Glauben an, dass die geistige Welt eine wirkliche Welt ist, erfüllt von unzähligen Formen, welche für die, die in ihr wohnen, tatsächliche Gegenstände sind. Wenn jene Welt aber die Wohnstätte von Seelen wäre, welche keine Form und keine Substanz und folglich keine Sinne hätten, dann wäre es ganz gleichgültig, ob dies eine Welt von idyllischer Schönheit oder eine traurige, wechsellose Leere wäre. Für sie, die Seele, wäre es ganz einerlei. Ohne Augen können sie ja die Schönheit nicht sehen. Ohne Ohren gäbe es für sie keine Harmonie. Es würde ein Land nie unterbrochenen Stillschweigens, ewiger Finsternis und hoffnungslosen Todes sein. Kann der menschliche Geist auf einen größeren Widersinn verfallen als einen solchen Gedanken? Kommen wir in die Reiche des Schweigens und des Nichts, wenn wir aufsteigen zu dem Allvollkommenen? Verschwinden alle persönlichen Unterschiede, wenn wir vollständiger nach dem Bilde und Ebenbilde des Herrn gestaltet werden? Verlieren wir unser Selbst und werden eine Namen- und formlose Wesenheit? Soweit unsere Beobachtung reicht, nehmen Unterscheidung und Persönlichkeit der Form, Feinheit und Vielgestaltigkeit des Aufbaus mit jedem Schritt der Fortentwicklung zu. Aber wenn der Mensch den letzten Schritt tun soll, der ihn von allen anderen Geschöpfen scheidet und ihn mit den Engeln und dem Herrn verbindet, dann wird der ganze Vorgang umgekehrt. Das allumfassende Verfahren wird aufgegeben und alle Dinge kehren zur Leere und zum Chaos zurück. Nein, das kann nicht sein. Durch diese Annahme gehen wir keiner Schwierigkeit aus dem Wege. Nichts wird mit ihr gewonnen als unzählige Widersprüche, eine Beleidigung der Vernunft, die praktische Vernichtung des Menschen und die Leugnung eines allumfassenden Verfahrens und der unendlichen Weisheit des Herrn. Aber diese Frage ist von so überwältigender Wichtigkeit, und es herrschen in Bezug darauf so viele Zweifel und so viel Unglaube, dass es von Nutzen ist, jedes nur mögliche Zeugnis darüber beizubringen. Lasst uns deshalb auch sehen, was uns der Herr in seinem heiligen Wort darüber lehrt.